An diesem Sonntag gehen die Gedanken von vielen von Ihnen hinaus zu den Friedhöfen, und doch wäre das zu wenig, nur die Erinnerung zu haben. Wir wollen heute das Wort Jesu hören, weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Wir wollen auf sein Wort heute hören und in seiner Gegenwart unseren Gottesdienst beginnen. Wir singen vom Lied 576, die Verse 1 bis 4. Brich herein, süßer Schein seliger Ewigkeit. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast am Ostermorgen den Tod besiegt. Und du sprichst zu uns Worte des unbegrenzten und ewigen Lebens. Wir wollen dein Wort auch heute vernehmen, wo unsere Gedanken oft hängen bleiben an so viel persönlicher Trauer, an Schmerz, an Verzagtsein und an Angst, auch im Blick auf unser eigenes Sterben. Du kannst uns heute ganz festmachen, auch im Glauben an dich, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen. Da möchten wir dich bitten, dass du heute zu uns redest, dass du dein Wort sagst zu den Trauernden, dass du tröstest, mehr als Menschenworte tun können, und dass du in uns allen die gewisse Hoffnung ewigen Lebens wächst. Und wir dürfen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bekümmert. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Und freuen wir uns, dass wir heute einen ganz großen Chor haben, einen Doppelchor, und sie singen von Schütz die Motette, Herr, wenn ich nur dich habe.
Thank you.
Da sind wir dankbar, wenn das an diesem Tag auch durch unsere Chorsänger so zugesprochen wird. Sehr schön an diesem Tag, wenn Sie auf Trauernde zugehen, ein Büchlein nehmen und dann das auch sagen, was das Ihnen bedeutet, wie Sie selbst das sehen, was Ihnen Jesus bedeutet vor der Vergänglichkeit unseres Lebens. Und dann, wenn Sie den Trost des Glaubens weitergeben. Wir wollen aus den Psalmen das Lied Moses lesen. Heute, wo wir die Reihe über die Wüstenwanderung des Volkes Israel abschließen, im Psalm 90, der häufig am Jahresschluss gelesen wird. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Sünde stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz, unser Leben währt 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern.
Oh.
Wenn jeder mit seinen Gaben das Evangelium weitersagt, dann geht es so wie bei Johann Sebastian Bach. Unvergleichlich in seiner Musik. Und doch wundere ich mich, dass es Menschen gibt, die die Musik hören und die gar nicht merken, dass Bach mit solch einer Sorgfalt diese Texte ausgesucht hat. Jesus bleibet meine Freude, wenn mir auch mein Herz bricht. Sie mal nach Eisenach kommen, dann gucken Sie nicht bloß die Wartburg an, sondern auch das Bachhaus. Um mal zu sehen, in welcher Armut Johann Sebastian Bach gelebt hat. Und wie ihm das wichtig war, diesen Namen Jesus zu verkündigen. Nicht ein Pietistensplin. Das Evangelium. Was wollen Sie an den Gräbern verkündigen? Was wollen Sie auf den Intensivstationen als Trost geben, wenn nicht dieses? Jesus ist auferstanden und macht uns die Türe auf zur Herrlichkeit. Wir wollen miteinander dieses Lied singen. Jesus, meine Zuversicht. 330, die Verse 1 bis 3. 330. Wir schließen nun heute ab mit der Schilderung des Todes Moses am Ende des 5. Mosebuches, 5. Mose 34. Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jericho. Heute im jordanischen Gebiet, also jenseits des Jordan. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoach. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, der selbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn, und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Beth Peor, und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, den Mose hatte, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt, und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Jetzt möchte ich mit einem Bild heute beginnen. Da machen wir eine große Wanderung. Wir sind unterwegs, eine große Schar. Wir lachen, unterhalten uns, wandern durch die Wälder, gehen auf die Berge, genießen den Rundblick, wir diskutieren. Es ist interessant, wenn verschiedene Leute zusammen sind, da kann man über viel diskutieren, über die Zeit heute, über die Wirtschaft und über die Politik, und dann sitzen wir nieder, wir rasten, wir lachen zusammen und freuen uns aneinander. Und plötzlich ruft einer und sagt, halt, wir haben einen verloren. Was sagen wir? Dann müssen wir sofort zurück und den suchen. Wo haben wir denn den verloren? Ja, der war plötzlich weg. Ja, was ist passiert? Hat er den Anschluss verloren oder ist er irgendwo vorne vielleicht bei den Felsen abgestürzt? Sie können sich vorstellen, welch eine Unruhe das in einen Ausflug bringt, wenn einer fehlt, aber wenn dann plötzlich festgestellt wird, da fehlen noch mehr, ist schon wieder einer weg. Und dann wieder einer. Also Sie müssen zugeben, der Ausflug wäre weg, der wäre zu Ende. Es würde alles bloß noch um die eine Frage kreisen, wo sind denn die? Wo sind denn die aus unserer Mitte, die da plötzlich nicht mehr da sind? Unser Leben gleicht wirklich einem schönen Ausflug. Es kann ganz unterhaltsam sein, dieses Leben. Wir gehen miteinander, wir erleben viel miteinander, wir freuen uns, wir tragen auch manche Schwere, wir diskutieren miteinander. Und plötzlich, da fehlen ein paar. Da ist jemand weg, plötzlich nicht mehr unter uns. Ja, wo ist der? Der ist von uns gegangen, sagen wir. Nur die unmittelbar Betroffenen trauern, die anderen gehen weiter ihrer Arbeit nach. Sie haben sich damit abgefunden, das kommt eben vor. Und es ist schon merkwürdig in unserer Welt, dass die meisten Menschen sich keine Gedanken machen. Wohin sind denn die gegangen und was ist denn da passiert? Da müsste man doch nachschauen, das muss man doch genau wissen. Wo fällt man da hin und was kommt denn da? So viele Menschen unter uns, die sind sehr gleichgültig. Die sagen, ach, da bin ich guter Hoffnung. Merkwürdig, dass die kritischen, zweifelnden Menschen, die bei jeder Aussage des Glaubens sofort einhängen mit ihren kritischen Fragen, das so gleichmütig ertragen. Fällt Ihnen das nicht auf? Was wird da gut werden? Sind wir wirklich so sicher? Was kommt denn da? Wenn wir in die Bibel hineinsehen, da wird ganz anders gesprochen als sonst Menschen in unseren Tagen sprechen. Wenn Sie einmal geistesgeschichtlich beobachten, wie die Menschen den Tod eingeordnet haben, dann war das immer so, von den alten Griechen an, ja, in allen Religionen und Kulturvölkern, hat man versucht, dem Tod noch was Positives abzugewinnen. Alte Sokrates, der sogar mutig und kühn seinen Giftbecher trinkt. Ich gehe mutig auf mein Sterben zu. Und das war für viele Menschen ein Ideal, dem sie nacheifern. Ist das nicht schön? Der wird sogar mit seinem Sterben fertig.
Aber wer die Bibel kennt, muss sagen, das ist närrisch. Das ist idiotisch, wer so stirbt. Denn die Bibel redet sehr ernst von dem Tod. Der Tod ist Gottes Gericht über unser sündiges Leben. Sie haben das vorhin aus dem Lied Moses gehört. Das macht einen Zorn, dass wir so dahin müssen. Jedes Mal, wenn wir uns zu einer Bestattung versammeln, liegt doch die Zorneshand Gottes über uns. Und wenn wir einmal unser Leben aushauchen, dann spüren wir dieses Richten Gottes mit unserem nichtigen Leben. Nun sind die Leute immer sehr gut in ihrer Meinung, was sie von Jesus halten. Und Jesus, das war ein guter Mensch und den verehren sie und den lieben sie und so. Auch selbst wenn sie sonst vom Glauben nicht viel wissen wollen. Aber gerade Jesus, er hat doch gezittert in Gethsemane, bevor er in sein Sterben hineinging. Weil Jesus das wusste, jetzt kommt die Gerichtshand Gottes. Es ist so unheimlich, wenn wir durch diese Todesmacht hindurch müssen. Der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird, sagt die Bibel. Und Jesus redet auch nicht sehr leicht von unserem Sterben. Er sagt, dass mit dem Sterben eine große Scheidung der Menschheit beginnt. Zur Rechten und zur Linken. Und er sagt von der einen Gruppe, ich kenne euch nicht. Die einzige Hoffnung und der einzige Trost, der uns bleibt in der Schwere des Sterbens, Jesus, meine Zuversicht. Er kann mich hindurchtragen durch dieses Todestal. Er kann mich hinüberführen zum Leben. Er ist der, der den Tod zerbrochen und besiegt hat. Er gibt mir eine gewisse Hoffnung ewigen Lebens. Ich will bei Jesus sein. Ich weiß, bei uns sträubt sich alles gegenüber diesen Jesusworten. Und Jesus hat es immer wieder bekräftigt. Zwei werden liegen auf einem Bette. Der eine wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Und wenn wir dann Jesus fragen, ja, wohin fallen dann die Toten, die nicht bei dir in deiner Hand gehalten und geborgen sind, dann spricht Jesus von der Verdammnis. Wir können das Wort gar nicht ertragen, denn es ist eine Wahrheit des Evangeliums. Der Tod und das Sterben ist so schwer für alle, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht gehören. Und doch für die, die Jesus gehören, ist der Tod der Eingang in das Leben. Plötzlich hat er eine ganz andere Bedeutung. So haben wir heute unsere Predigt überschrieben, sterben oder heimgehen. Mit Jesus heimgehen, zum Leben gehen. Da ist plötzlich der Tod gar nicht mehr unheimlich, weil Jesus mein Sterben doch schon erledigt hat. Und ich darf im Sterben in seine Hände fallen. Und ich brauche nicht einmal, so wie Jesus es wörtlich gesagt hat, den Tod zu schmecken. Darüber will ich heute mit Ihnen reden, wie das ist, wenn man heimgeht. Wie das Sterben ist, das sehen Sie tagtäglich in den Fernsehbildern. Ob das ein Verkehrsunfall ist oder Bürgerkrieg in Kroatien oder sonst irgendwo in der dritten Welt, wo die Menschen auf der Straße liegen. Plötzlich ist das Leben nichts mehr wert. Und wenn ich nicht einmal mehr den Trost Gottes habe, sondern das Heimgehen, zum Herrn gehen, das ist groß. Das wird von Mose uns hier erzählt. Mein erster Punkt, meine Zeit in Gottes Händen. Meine Zeit in Gottes Händen. Ich gebe ungern meine Zeit Gott hin. Ich will meine Zeit selber verwalten. Wir sind ja alle sehr geizig mit unserer Zeit. Wir müssen sie sehr zusammenhalten, weil wir auch so viel zu tun haben. Wir sind immer im Druck, immer in der Eile. Aber da gibt es ja dieses Bibelwort, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das kann ich Ihnen schön jetzt an Mose zeigen, wie er seine ganze Lebenszeit bis hin zu seiner Todesstunde in die Hände Gottes legt. Wir wollen ja immer noch gerne etwas abnapsen. Wir wollten immer gerne Gott bitten und sagen, Herr, leg noch ein paar Tage zu. Gib uns noch ein paar Jahre mehr, und wie sagen wir so schön, ein paar Jährlein, ein schönes Wort, ein paar Jährlein mehr vom Leben, aber der Mose, der legt das einfach in die Hand Gottes. Auch meine Todesstunde ist Gottes Sache. Auf unseren Todesanzeigen steht ja so oft, völlig unerwartet, ganz plötzlich wurde jemand aus unserer Mitte weggerissen. Für Glaubende kann der Tod nie plötzlich kommen. Er kann nie plötzlich kommen. Mag sein, dass wir von unserer Gesundheit her nicht damit gerechnet haben. Ich bitte jetzt auch unsere jungen Leute, unsere Konfirmanden im Alter von 13 Jahren, das heute an diesem Ewigkeitssonntag sich einfach klar zu machen. Wo werde ich einmal die Ewigkeit zubringen? Wie will ich meine Sterbestunde bewältigen? Ich kann nicht drüber verfügen, ich kann den Termin nicht in meinem Kalender einplanen. Das ist jetzt ein ganz praktisches Wort für uns heute. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir alle sorgen uns doch, ob wir nicht unseres Lebens Länge noch eine Elle zusetzen könnten. Nein, lass das einmal in der Planung Gottes sein. Oder trauen Sie Gott das nicht zu, dass er das richtig macht? Bei Mose war es ja noch viel, viel wichtiger. Er wurde doch gebraucht als Führer des Volkes Israel. Er musste doch diese große Zahl der Israeliten hinüberführen über den Jordan. Schon das war ein schwieriges Stück. Und dann stand die Eroberung des Landes noch bevor. Und jeder, der ein Amt hat, der sieht immer ein wenig Sorgen dann in die Zukunft und sagt, es gibt ja niemand, der meine Größe hat. Nicht? Muss ja Mose auch gesagt haben, es gab ja niemand. Interessanterweise hat ja Gott erst dem Josua die Weisheit gegeben, als Mose tot war. Und Gott macht das auch in seinem Volk immer wieder so. Er beruft Nachfolger und er segnet sie und er rüstet sie zu und sie haben dann plötzlich die Aufgaben. Deshalb kann Gott auch wichtige Stützen wegnehmen. Und das möchte ich heute Morgen lernen, wie Mose seine Todesstunde akzeptiert. Gott sagt zu ihm, jetzt geh hinauf auf den Berg Nebo. Wissen Sie, was ich gemacht hätte? Ich hätte gesagt, ach lieber Herr, jetzt bitte ich dich noch einmal. Und wenn ich Amen gesagt hätte, sage ich, jetzt will ich es nochmal von vorne beten. Selbst der große Paulus hat dreimal zum Herrn gefleht über seiner Krankheitsnot. Man darf doch auch Gott bitten, Herr, gib mir Gesundheit, lass mich wieder leben. Von Mose wird uns nicht berichtet, dass er auch nur einmal Gott gebeten hat um Verlängerung seines Lebens, auch nicht im Blick auf seine Aufgabe. Mose war in festem Vertrauen. Gott hat die Umstände meines Sterbens schon geordnet. Und ich darf das dann ganz getrost Gott überlassen. Es wäre für uns wirklich gut, wir würden tagtäglich so leben, dass wir sagen, es ist bei mir alles geordnet, auch wenn ich heute Abend aus dem Geschäft nicht mehr heimkomme, sondern Gott mich heimruft, ich habe alles geordnet. Gut, wenn junge Leute das schon geklärt haben für sich und sagen, ich will es in die Hände Gottes legen. Von Mose wird einmal gesagt, er sei ein großartiger Haushalter gewesen. Er war treu in allem, was er verwaltet hat. Auch darin soll er uns ein Vorbild sein. Wir müssen ja auch in so vielen Gebieten des täglichen Lebens Verantwortung vor Gott tragen. Aber wir können die Verantwortung nur richtig tragen, wenn wir das von Mose lernen, dass wir treu sind, indem wir Gott vertrauen. Und dann brauchen wir gar nicht meinen, wir müssen alles und jedes machen. Oft nehmen wir uns auch viel zu viel vor, was Gott gar nicht uns auferlegt hat. Mose wusste sich von Gott in diese Aufgabe gerufen. Und er hat die Aufgabe immer nur so weit fühlen können, soweit ihm Gott das Amt gab. Das ist die Begrenzung. Wir können nicht alles. Wir brauchen auch nicht alles. Ich muss nur treu sein, so heißt es von Mose. Er war treu in seinem ganzen Hause. Und er war ein Mensch, der mit seiner Sterbestunde schon Klarheit hatte zu Lebzeiten. Er hat sicher oft mit dem Tod gerechnet. Als die Heere Pharaos hinter ihm her waren oder in jener Nacht, als der Würgengel durch die Gassen der Städte Ägyptens ging, er hat oft an den Tod gedacht. Nein, er hat ans Heimgehen gedacht. Er hatte an die Hoffnung gedacht. Was ist Christenhoffnung? Ich darf mich an den Hals des Vaters hängen. So wie der verlorene Sohn nach Hause kommt und sagt, ich darf ans Herz des Vaters. Das ist doch unsere Ewigkeitshoffnung. Ich darf ihn sehen.
meinen Herrn Jesus und den ewigen Vater, den kein Mensch sonst sehen kann, da möchte ich hin. Mose hat einen Ehrentitel, den ich auch sehr liebe, der aber bei uns eigentlich ein altmodisches Wort ist. Knecht Gottes. Sie denken bei Knecht immer an den Knecht Ruprecht, besonders wenn die Weihnachtstage so nahe sind, aber das müssen Sie umdenken. Das wäre schade, wenn Sie dieses Wort einfach nicht mehr richtig in Ihrem Kopf drin hätten. Er war Knecht. Was heißt ein Knecht? Er stand da und wartete nur, bis der Chef pfeift, nicht? Und sagt, Johann, komm mal her, bring mir was. Er wollte auf die Stimme seines Herrn hören. Und wissen Sie, dass das der größte Ehrentitel für gläubige Christen ist, Knecht Gottes zu sein. Wir wollen doch nie die Manager des Reiches Gottes werden. Wir wollen doch ganz, ganz schlichte Laufburschen Gottes sein. Wenn Gott ruft, will ich laufen. Ich möchte hören, wie ein Jünger hört. Wo hast du einen Befehl für mich? Herr, wo hast du einen Auftrag? Und wenn ich weiß, das sendet mich der Herr, dann will ich an diesem Platz bleiben und sei er noch so unscheinbar und noch so unbedeutend. Da können die Leute kommen und sagen, was machst du denn da? Ich höre auf die Stimme meines Herrn. So war Mose in seinem Amt unverrückbar, weil Gott ihn berufen hat, weil er ein Knecht Gottes war. Sehen Sie, das hat ihm auch die Festigkeit gegeben. Was an Mose so groß war, war sicher nicht das, was Michelangelo in dieser unvergleichlichen Plastik an ihm abgebildet hat. Wenn Sie nach Rom kommen, die müssen Sie sehen. Aber ich stelle mir Mose ganz anders vor. Einen zitternden, schwachen Mann, nicht in dieser Schönheit, wie ihn die Zeit der Renaissance dann sah, in der Verherrlichung der Menschenkörper. Einen angefochtenen, schwachen Mann, der aber mit Gott sprach von Angesicht zu Angesicht, der den Willen Gottes kannte, der wusste, dort muss ich nichts mehr machen, dort hat mich Gott nicht hingeschickt. Ich wünsche mir heute wieder solch eine Gemeinde, solche Christen, die wissen, Gott hat mich gerufen, Gott gibt mir den Auftrag, da will ich treu sein, das ist mein Platz. Und wenn Gott mich abruft, dann hat er das getimt und es ist nicht meine Sorge. Ich will bloß ihm zur Verfügung stehen. Wie stark war Mose, als er dem Pharao gegenübertrat? Das war ja damals ein solch absolut herrschender Herrscher, der niemand überhaupt vor sich geduldet hat, der ihm dazwischen sprach, außer Mose. Mose trat hin. Mose sprach vor dem zweifelnden Volk. Mose führte die Leute mit dem störrischen Herzen hinauf. Mose wurde so groß, aber als Knecht Gottes. Er war nie der Knecht der Menschen. Er hat nie sich vor den Trotzen der Menschen gebeugt. Aber vor Gott hat er sich gebeugt. Und darum kann er seine Sterbestunde auch in die Hände Gottes legen. Und er lässt Gott einfach drüber verfügen über sein Leben und sagt, wie du willst, so muss es sein. Wir haben vorhin dieses Lied Moses gehört, im Psalm 90. Das macht einen Zorn, dass wir so dahin müssen. Warum musste Mose denn sterben? Warum durfte er nicht mehr ins verheißene Land? Er hätte doch gern wenigstens, so wie es der Papst macht, den Boden noch geküsst vom verheißenen Land. 42 Jahre gewartet und dann nicht hineinkommen, ist das nicht schwer? Und dann hat er sich doch gebeugt. Das ist die Schwelle, die Gott aufgebaut hat, um unserer Sünde willen. Wir alle müssen sterben. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder. Und darum müssen wir alle durch diese enge Pforte des Sterbens hindurch. Auch Mose weiß das. Dieses Wort, das Gott unsere Umstände, unsere Sterbens geordnet hat, hat ja in einer unvergleichlichen Weise Traugott Hahn in einer Predigt am 3. Advent 1918 in der Kirche von Dorpat gepredigt. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Der Vater des späteren Kultusministers Wilhelm Hahn, der damals von den Bolschewisten bei einer Geiselnahme ermordet wurde am 14. Januar 1919. Also praktisch 4 Wochen später. Und dieser Pastor Traugott Hahn, der da gepredigt hat am 3. Advent über dieses Sterben wir, so sterben wir dem Herrn, hat das einfach ausgelegt. Wir sterben ja nicht für uns und das ist nicht unsere Privatsache. Und ich möchte das einfach mal lesen, weil hier die anderen gesagt haben, du musst dich absetzen und wenn Geiselnahme kommt, musst du dein Leben retten. Und er sagte, ein Pfarrer darf seine Herde nicht verlassen. Ich will mein Leben nicht retten. Ich lege das in die Hand Gottes. Mein Tod liegt ganz in meines Herrn Hand. Er wird über Zeit und Ort meines Todes bestimmen. Ich werde sterben, sicher nicht, wenn Zufall oder blindes Schicksal mich trifft. Oder wenn böse Menschen es wollen, sondern dann, wenn mein Herr es will. Nicht in einem Augenblick früher oder später. Nur dort, wo er gerade mein Sterben brauchen wird. Und so, wie er es nötig findet. Auch alle Umstände meines Todes wird er, wie einst beim Sterben seines Sohnes auf Golgatha, verborgen, ja mir oft unverständlich und doch wahrhaftig fügen. Dabei darf und soll ich aber auch glauben, mein Sterben gestalten wird ganz die Macht des mitleidigen, liebevollen Herrn. Er wird es, ob schon vielleicht schwer, so doch nicht zu schwer werden lassen. Das sollten wir lernen. Und uns nicht sorgen, wie der Herr und was der Herr will mit uns und durch welche Krankheit und wann das kommen wird. Das hat der Herr terminiert. Er kennt die Umstände und die Art meines Sterbens schon bei denen, die ihm gehören. Nur bei den Knechten Gottes, bei den anderen mag es der Zufall bestimmen. Bei denen, die Gott gehören, nicht. Und mein zweiter Punkt, der umfunktionierte Tod. Nun haben wir schon davon gesprochen, was der Tod überhaupt ist. Das ist, dass die Gerichtshand Gottes über mein sterbliches Leben verfügt. Das macht ja das Sterben auch von glaubenden Christen immer schwer. Das Ringen um den Atem, die Schmerzen und oft auch die schweren Umstände. Ich habe Bilder gesehen von den geschändeten Leichnamen von Drogotan, die mal in einer Ausstellung gezeigt wurden über die Folterungen des Bolschewismus. Und es waren ja damals viele andere Pastoren mit umgekommen. Es ist nicht leicht, wenn wir so schnell sagen, das hat der Herr alles zugelassen. Aber wunderbarerweise spielt das ja plötzlich bei Gläubigen alles nicht mehr solch eine Rolle. Die Umstände meines Sterbens. Lesen Sie noch einmal den Bericht vom Sterben Jesu. Wir werden mit hineingenommen und hören noch, wie sie ihm den Schwamm reichten, wie Jesus den letzten Atemzug tut, bevor und noch vorher spricht, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und doch ist beim Sterben Jesu das auch nicht so, dass man an all dem Äußeren stehen bleibt. Das ist ja ein Siegesbericht. Und das soll für uns jetzt so wichtig werden, dass wir den Tod überwinden, den Tod besiegen durch Jesus. Er hat für uns nicht mehr die Funktion, dass er unsere Sünde rächen kann, sondern plötzlich ist das für uns die Tür zum Heimgehen, zum Heimholen. Wir sagen das ja auch, er ist heimgegangen. Wie ein Kind heimgeht zur Mutter. Das ist der schönste Platz, daheim. Da ist es uns wohl. Das ist immer für die Zurückbleibenden schwer, aber für die, die heimgehen im Glauben, ist das Sterben doch nicht schwer. Das ist der schönste Platz, den sie haben können. Viel schöner als in dieser Welt. Und bei Mose sehen wir das auch, wie er auf den Berg hinaufgeht. Noch ein paar äußere Dinge. Gott gibt ihm Kraft für diesen Weg. Ein 120-jähriger Mann, der nicht mehr gut gehen kann. Mose war sehr angeschlagen gesundheitlich. Gott gibt ihm noch einmal die Kraft. Ich höre das aus vielen Berichten auch von Ihnen, wenn Sie mit Sterbenden zusammen waren, wie Gott auf einmal die Kraft gibt. Wie da plötzlich Menschen, die in den letzten Zügen liegen, Trostworte geben für die Umstehenden. So wie es bei Mose ist, er darf noch einmal den Blick sehen ins verheißene Land. Ach, bitte nicht zurückblicken. Was denn zurückblicken? Das Wehmütige von einst und von früher. Vorwärts blicken. Und er weiß, die Geschichte geht weiter. Seine Augen waren nicht schwach geworden. Seine Kraft war nicht verfallen. Das ist heute so unchristlich, wenn man immer die alten Leute so macht, wie wenn das alles so pflegebedürftige Sozialfälle wären. Die Alten, nicht? Die müssen so betreut werden von den mittelalterlichen, kraftstrotzenden Protzen. Die alten Leute nach der Bibel, die leben ja von einer anderen Kraft. Auch wenn der äußere Mensch zerfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Jakob Kröger, ein großer Bibelausleger, sagte, was da starb, war gar nicht die Kraft. Die Kraft lebte weiter, die Kraft, die von Gott kam. Nur das äußere Zelt wurde abgebrochen. Das ist nur der Leib. Glaubende gehen in der Kraft Gottes in die Herrlichkeit hinüber. Und das, was Mose auch im Alter empfängt, das war so, dass er bis an seine Sterbestunde hinein an Leib und Seele grünen darf. So heißt es im Lied, geh aus mein Herz und suche Freude. Lass mich bis zur letzten Reise an Leib und Seele grünen. Er darf wirken. Und die Alten unter uns, die haben eine Aufgabe, dass sie diese Kraft Gottes aufnehmen und umso mehr uns deutlich machen, auch wenn der Leib zerfällt und schwach wird. Und da hat Mose noch im Alter, und wir können das hier in der Predigt gar nicht alles durchnehmen, ein Lied gedichtet, dieses Lied, 5 Mose 32, ist so gewaltig und grandios. Ein Lied von Israel, wie Gott sich Israel offenbart hat, wie Israel Gott verworfen hat. Dieses Lied drückt auf eindrucksvollste Weise die ganze Geschichte des Volkes Israel bis in unsere Tage hinein aus. Israel wird nicht geformt durch irgendetwas, was sie zusammenführt, als allein der ewige Gott, der sie ruft. Israel hat nie untergehen können unter den Völkern, wohin sie zerstreut waren, weil Gott sie zusammengehalten hat. Und Mose sieht die ganze israelische Geschichte schon. Sein Volk, der Juden, zerstreut unter die Völker. Und Gott erbarmt sich seines Volkes und holt sie wieder, weil Gott treu ist und weil Gott sein Wort erfüllt. Der umfunktionierte Tod. Wir sollten aus unseren eigenen Sterbestunden Siegesfeiern machen und wir sollten aus unseren Begräbnisfeiern Siegesfeiern machen, wovon Jesus gesprochen wird. Und wo wir einfach sagen, das, was zurückliegt, die Kämpfe und die Enttäuschungen, das, was so trostlos war und so schwierig, das legen wir einfach ab. Wir trauen auf den Herrn und gehen auf ihn zu und freuen uns, dass er da ist. Das alte Leben kann abgebrochen werden und weggenommen werden. Ich habe das in meinem Büchlein zum Leben hindurchgedrungen, einfach mit Worten aus unserer Zeit dargestellt. Ich glaube, es ist keiner, der dort redet, älter als 40 Jahre. Ob das Leute waren, die im Dritten Reich den Nazischergen zum Opfer fielen, ob das junge Soldaten waren oder Kranke auch aus unserer Mitte in der Gemeinde, die das auf einmal im Angesicht des Todes bekannt haben, so wie jener Soldat, der aus Russland schrieb, wenn ich nicht mehr heimkomme, dann klingt mein Leben aus in einem einzigen großen Lobgesang. Gloria sei dir gesungen. Und das ist groß, wenn wir das können, auch über den zerbrechenden Leben. So wie Mose nicht feilscht, um ein paar Tage mehr verweilen in dieser Welt, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Der umfunktionierte Tod, der durch Jesus mir der Heimgang ins Leben ist. Noch ein letztes, Gott verwischt die Spuren. Ja, nicht einmal eine Grabstätte wird dem Mose gegeben. Warum eigentlich nicht? Weil wir aus den Grabstätten der großen Leute immer wieder Denkmäler machen. Riesen, Prunkstätten. Mose war ein großer Mann. Die Gemeinde Jesu hat oft den Mose herabgewürdigt. Das ist nicht gut. Abraham und Mose sind die beiden größten Zeugen Gottes im Alten Bund. Niemand von den Propheten hat mehr dem Mose das Wasser reichen können. Und Gott will keine Begräbnisstätte. Warum denn nicht? Wir sollten sein Wort hören. Da heißt es dann in dem Segen, den Mose noch über den Stämmen gesprochen hat, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Hat er es dem Volk noch einmal gesagt, wo das Gesetz Gottes ruht. Nicht, dass sie meinen, das Gesetz sei trocken. Dieses Wort Zuflucht ist bei dem alten Gott. Ist mir eindrücklich. Ich habe mal bei den Nachlässen meines Großvaters, der 17 Jahre vor meiner Geburt gestorben ist, eine kleine Postkarte gefunden. Und da schrieb ein General der Armee des Ersten Weltkrieges, die damals zurückgekehrt sind. Mein Großvater war Pfarrer in Frankfurt, Sachsenhausen, der Lukaskirche. Und hat im Frankfurter Hof, das ist das Nobelhotel in Frankfurt, an dem Morgen, als die deutsche Armee zurückgekehrt war, für das Offizierskorps eine Andacht gehalten. Und da schrieb ein General von der Marwitz auf dieser Postkarte, die dann auch hinterlassen ist,
Dieses Wort, das mein Großvater damals wählte, hat für ihn erst die Augen geöffnet. Wie war das, als die Generale mit einer geschlagenen Armee zurückkamen? Und dann wurde ihm plötzlich deutlich, ist doch was ganz anderes, was meines Lebens Ziel ist, doch nicht das Kämpfen und das Kriegen, sondern dass ich auf die Ewigkeit Gottes zulebe, dass ich ein Zeuge Gottes bin. Das war die Botschaft des Mose, die bis in unsere Tage hineinklingt, wo gebeugte, zerbrochene, zweifelnde Menschen bei Gott Zuflucht finden. Das hat Mose dem Volk Israel mitgegeben. Das ist der Gesetzlehrer, vor dem so viele Angst haben. Der barmherzige Gott, der uns birgt in seinen Armen. Menschen, die mit ihrem Leben gescheitert sind und immer weiter wissen. Da verwischt Gott die Spuren und sagt, das sollt ihr hören. Es ist gar nicht so wichtig, die Städte, wo wir die Toten hingelegt haben, da sind sie nicht mehr, wenn sie in dem Herrn gestorben sind. Es ist schön, wenn wir das Andenken wachhalten, solange es noch möglich ist. Aber die Toten sind nicht da, die in dem Herrn sterben, sind beim Herrn. Ich halte mich an diese Worte, die Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken, oder heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Lebendigen. Wir wissen das in dem Augenblick, wo wir heimgehen, wir drüben bei der Schar der vollendeten Gemeinde sind und einstimmen in das große Gloria Gottes. Den Lobgesang, wo wir ihn preisen. Das ist nur meine letzte Frage. Kann man das von Ihnen sagen? Ich gehöre zu Jesus. Er hat mich in seiner Hand und wenn ich sterbe, falle ich in seine Hand. Kann man das von Ihnen sagen? Ich bin schon durchs Gericht Gottes hindurchgegangen. Er hat mich freigesprochen. Und ich bringe täglich alles zu ihm, damit ich immer bereit bin. Ich will mein Haus bestellen. Das ist mein letzter Wunsch. Triff mich im Himmel wieder. Da gehören wir hin. Und da soll kein einziger fehlen. Amen. Und singen wir noch vom Lied 279. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Diese drei letzten Verse, wo das auch kommt, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. 279, 4 bis 6. Herr, du bist die Auferstehung und das Leben. Wir freuen uns, dass du die Schrecken des Todes wegnimmst, wo wir im Vertrauen auf dich schauen. Wir danken dir für dein Wort, das uns fest und gewiss macht. Auch wieder alles sehen. Und heute in diesem Tag wissen wir, wie viele unter uns immer wieder auch stehen bleiben an den Zeichen des Todes. Hilf du bei diesen Gängen nachher an die Gräber, dass wir auf dich schauen und fröhlich werden über deinen Sieg. Und hilf uns dann auch, wenn wir schon spüren in unserem Leben, wie die Schatten des Todes auf unser Leben fallen. Wir denken jetzt auch an die Kranken und Alten, dass sie hinüberblicken ins Land der Verheißung, wie Mose. Wir sind so froh, dass du das Ziel uns zugesprochen hast, dass du uns hinüberführst in deine neue Welt, wo Gerechtigkeit herrscht und kein Leid und kein Geschrei und keine Sünde mehr ist, noch keine Untreue und kein Unglauben mehr. Herr, halte uns so fest in deiner Hand. Wir dürfen auch heute an diesem Tag bitten für die Sterbenden, sei ihnen nahe und gehe mit uns da, wo wir auch andere heute aufrichten wollen, durch dein Wort, dass wir deinen Trost mitgeben können. Lass du über unserer Welt des Todes durch dein Evangelium wieder so gepredigt werden, dass Menschen zum Glauben an dich kommen und selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch stehen. Wir haben nur noch ein paar Abkündigungen. Adventsabend am Samstag um 18 Uhr. Das ist immer ein festlicher Abend hier. Konrad Eisler wird sprechen. Aber das sehen Sie ja im Notizenzettel. Auch die Gemeindebriefe liegen hinten auf. Für alle, die den nicht bekommen, wenn Sie hier in der Gemeinde wohnen, nehmen Sie die beiden mit, die beiden weißen Blätter. Büchertisch ist hinten aufgebaut. Jetzt im Anschluss ist noch einmal der Glaubenskurs für Leute, die wieder einfach mehr Festigkeit im Glauben wollen, über das Gebet, was Gebet vermag. Ihr seid im Stüble, Gerhard. Unten braucht was zur Übertragung immer. Im Stüble oder im oberen Saal? Wegen der Übertragung wäre es gut, wegen, wenn das unten frei bleiben. Im Stüble mal, und wenn er mehr braucht, geht er hoch. Gleich da drüben möchte ich Sie sehr herzlich dazu einladen. Ein letztes Wort zu unserem Opfer. Japan ist eine Nation des wirtschaftlichen Erfolgs. Vielleicht ist der Shintoismus daran schuld, dieser Einsatz bis zum Letzten für die Firma, wie die Japaner dastehen, wie die Koreaner auch. Sie wissen, dass die Buddhisten keine Ewigkeitshoffnung haben. Die ganze Hoffnung eines Buddhisten ist, aufzugehen im Nichts, im Nirvana. Wir wollen mit unserem Opfer heute den Dienst von Familie Johnson, doch das der Familie aus unserer Gemeinde wollen wir das geben für ihren Missionsdienst dort zusammen mit einer japanischen Gemeinde, dass dort das Evangelium vom Leben verkündigt werden kann. Wir wollen nun um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.